Ja, ich bin immer wieder überrascht, wie Jesus so einen Gottesdienst führt. Wir haben uns da gar nicht groß abgesprochen von dem, was heute Morgen so stattfindet. Aber das, was bis jetzt gesagt wurde und das, was wir gesungen haben, ich brauche eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen. Ich kann das nur noch ein bisschen zusammenfassen, vielleicht in dem einen oder anderen Punkt ergänzen. Ich fand sehr schön deinen Leuchtvers. Du bist da auf den persönlichen Aspekt eingegangen, wo er uns persönlich betrifft. Ich werde nachher noch ein bisschen mehr auf den prophetischen Aspekt eingehen. Ja, können wir das erste Bild sehen vorne? Bereit für den Advent habe ich meine Predigt überschrieben. Gott schenkt Hoffnungen in schweren Zeiten. 1, 2, 3 im Sauseschritt eilt die Zeit und wir gleich mit. So hat es mal Wilhelm Busch formuliert. Schon wieder ist der dritte Advent und der Weihnachtsstress hat uns fest im Griff. Dennoch sollten wir uns heute Morgen Zeit nehmen für eine Adventsbotschaft. Adventus, warten auf die Ankunft des Messias, auf Jesus und das im doppelten Wortsinn. Advent, das ist einmal die Rückbesinnung auf das weihnachtliche Geschehen, aber zum anderen auch das Warten auf seine Wiederkunft am Ende der Zeiten. Und im Warten, speziell in diesem Warten, schwingt auch immer die Hoffnung mit auf eine Wendung zum Guten. Würde man heute die Menschen auf der Straße fragen, ob es ihnen gut geht, würden wir je nach der sozialen, gesellschaftlichen oder finanziellen Situation ganz breit gefächerte Antworten erhalten. Es ginge vom klaren Ja, mir geht's super, mir geht's gut, bis hin zum entschiedenen Nein mit allen auch nur denkbaren Zwischennuancen. Und statistisch lässt sich aus solchen Antworten erfahrungsgemäß nur ganz wenig herleiten. Laut einer aktuellen Statistik vom Sommer 2024, also relativ aktuell, sind in der BRD in Deutschland ungefähr 80% der Menschen mit ihrer Situation, was meint ihr? Jawohl, 80% der Menschen in der Bundesrepublik sind mit ihrer Situation mehr oder weniger zufrieden. Und wenn man die Statistiken der Jahre oder die Umfragen der Jahre vorher anschaut, so ist es die letzten 20 Jahre schon immer so gewesen. Bei all diesen Umfragen kommen diese Antworten. 80% der Leute sind zufrieden. Es war sogar auch in der Corona-Zeit so. Hat mich sehr, sehr gewundert, dass auch in der Corona-Zeit die Leute eigentlich im Grunde ihres Herzens zufrieden sind. Ein ganz anderes Ergebnis hat die zweite Frage gebracht. Da hat man nämlich die Leute gefragt, wie sie ihre Zukunft sehen. Was meint ihr, wie da die Antworten waren? Es war ganz anders. Da waren auf einmal nur noch 50% mehr oder weniger hoffnungsvoll. Ich musste darüber nachdenken, warum das? Wie kann man in einer Situation, in der es einem gut geht, mehr oder weniger pessimistisch in die Zukunft schauen? Aber ich glaube, das ist so eine Wesensart, die uns Menschen eigen ist. Und da hilft es auch wenig zu sagen, 50% sind ja mit ihrer Situation zufrieden. Den anderen 50% hilft das nämlich überhaupt nicht. Sie sind nun mal in ihrem Herzen unzufrieden. Und die Lösungsansätze, die unsere Gesellschaft uns bietet, die sind ja leider auch keine richtige Lösung. Und warten auf eine Besserung, ja, das ist natürlich eine ganz schwere Kost. Warten stellt unsere Geduld auf eine ganz, ganz schwierige Prüfung. Die aktuelle politische Lage und die herrschenden Kriege können bei manchen das mulmige Gefühl sogar noch verstärken. In einer solchen Situation wäre eine hoffnungsvolle Zukunftsperspektive doch genau das Richtige. Und vielleicht haben wir Christen ja die richtige Botschaft für unsere Nachbarn, für unsere Freunde, für unsere Mitmenschen? Oder schauen wir mal in unser Herz, sind wir vielleicht selbst mehr oder weniger von bangen Gedanken gefangen? Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich die Nachrichten abends schaue und gerade in den letzten Wochen die Dramatik, die mir da begegnet, frohlocken kann ich darüber nicht. Und ich kann ganz gut verstehen, wenn jemand aufgrund der aktuellen Lage in der Welt mit etwas Bange in die Zukunft schaut. Aber unsere unsere Hoffnung, die beruht ja nicht auf der Hoffnung, dass es der Welt besser geht, sondern unsere Hoffnung, die beruht sich auf die Wiederkunft Jesu. Und wir haben ja den großen Vorteil, dass wir auf die erste Ankunft von Jesus vor über 2000 Jahren zurückblicken dürfen. Wir dürfen darauf vertrauen und wir wissen ja, es ist das schon einmal geschehen. Das sind ja keine Parolen, Durchhalteparolen, sondern Gott hat sein Wort ja wahr gemacht. Der Messias ist ja vor etwas mehr als 2000 Jahren in die Welt gekommen. Und das sollte uns doch eigentlich Kraft geben und stärken. Ich möchte uns nun eine Adventsbotschaft lesen, die der Prophet Jeremia ungefähr 500 Jahre vor Jesu Geburt bekommen hatte. Wir lesen in Jeremia 23 in den Versen 5 bis 8. Seht, es kommt der Tag, spricht Jahwe, da werde ich einen Nachkommen Davids zum König machen, der weise und gerecht regieren wird und der im Land für Recht und Gerechtigkeit sorgt. Dann wird Juda gerettet werden und Israel in Sicherheit leben. Jahwe, unsere Gerechtigkeit, wird man ihn nennen. Seht, es kommen Tage, spricht Jahwe, da wird man nicht mehr sagen, so wahr Jahwe lebt, der Israel aus Ägypten herausgeführt hat, sondern so wahr Jahwe lebt, der die Israeliten aus dem Land im Norden herausgeführt hat und aus allen anderen Ländern, in die er sie vertrieben hat, dann werden sie wieder in ihrem eigenen Land leben. Auf den ersten Blick ist das leicht zu verstehen und es fällt auch nicht schwer, die Adventsbotschaft darin zu sehen. Das ist ein klarer Hinweis auf den Messias, auf die Ankunft von Jesus. Aber wir sollten doch etwas genauer hinschauen. Die Zeit, in der Jeremia diese Prophetie, diese Botschaft bekommen hat, war eine sehr düstere Zeit in Israel. Israel, das nach Salomos Regierungszeit geteilte Reich, ist praktisch von der Landkarte verschwunden. Das Nordreich Israel, die 10 Stämme, wurde 130 Jahre zuvor von den Assyrern verschleppt und hat sich praktisch aufgelöst. Und man hat auch bis heute noch keine Spuren über den Verbleib dieser 10 Stämme finden können. Das Südreich, die Stämme Juda und Benjamin, befindet sich unter dem Herrschaftsbereich von Babylon. Nach einem Aufstand unter König Joachim plündern Nebukadnezars Truppen das Land und nehmen Jerusalem ein. Die ganze Oberschicht des Landes wird nach Babylon deportiert und Nebukadnezar setzt Matanja als König ein. Und als Zeichen der Unterwerfung erhält dieser Matanja, dieser König, einen neuen Namen. Er hieß ab sofort Zedekia. So kennen wir ihn auch aus vielen Berichten in der Bibel. Und die Bibel schildert uns diesen Zedekia als einen schwachen König. Ein Spielball zwischen Babylon und seinen aufrührerischen Beratern. Die wollen nämlich einen Aufstand gegen Babylon. Ja, und dann ist da noch Jeremia, der Prophet, der immer wieder warnt und als Gottes Stimme spricht. Ich habe ein Bild gefunden von Jeremia. Es ist von Michelangelo und wer schon mal in der Sixtinischen Kapelle in Rom war, hat dieses Bild vielleicht gesehen. Ein Mann, der gramgebeugt ist, der die Schuld des Volkes und die Probleme des Volkes sichtlich trägt auf seinen Schultern. Jeremia weiß, dass ein schreckliches Gericht Gottes über das Land hereinbrechen wird. Und wir kennen dieses Gericht heute als die 40-jährige Gefangenschaft in Babylon. Und diese Gefangenschaft, die glich praktisch einem Ende des Königreichs Israel. In dem Moment, wo die beiden Stämme Juda und Benjamin verschleppt wurden, war von Israel in der dortigen Region überhaupt nichts mehr übrig. Es fällt auf, dass Gott neben den Gerichtsbotschaften und Warnungen vor Fehlverhalten auch immer Botschaften des Trostes und der Hoffnung hat. So auch in der Prophezeiung von Jeremia. Noch bevor das Unheil hereinbricht, diese Prophezeiung hat ja Jeremia vor der Verschleppung gemacht, hatte Gott für sein Volk ein Hoffnungslicht. Mir sind in dieser Prophezeiung des Jeremias zwei Zeitansagen aufgefallen. Es ist also zweimal von Zeiten die Rede, keine konkreten Zeiten. Er sagt nicht, am 1. Januar 2012 wird das passieren und an was weiß ich wann wird Folgendes eintreten. Es sind zwei Aussagen von ihm, die man als Zeitansagen deuten kann. Und die erste Zeitansage, die er macht: ein neuer König kommt. Seht, es kommt der Tag, spricht Jahwe, da werde ich einen Nachkommen Davids zum König machen, der weise und gerecht regieren wird und der im Land für Gerechtigkeit und Recht sorgt. Dann wird Juda gerettet werden und Israel in Sicherheit leben. Jahwe, unsere Gerechtigkeit, wird man ihn nennen. Noch bevor das Unheil über Juda vollständig hereinbricht, kann Jeremia schon Trost zusprechen. Seht, es kommt der Tag. Die Hörer von Jeremias Botschaft werden diesen Tag allerdings nicht mehr erleben. Aber wir dürfen heute im Rückblick feststellen, dass mit dem vorausgesagten König Jesus gemeint war. 600 Jahre später reitet Jesus, ein Spross aus dem Hause David, auf einem Esel in Jerusalem ein. Hosianna, dem Sohn Davids, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn, rufen sie ihm entgegen und sie bereiten ihre Kleider auf dem Boden aus. Ein wahrhaft königlicher Empfang. Sein Königreich ist aber ein ganz anderes, als wie die Menschen sich das vorstellten. Nicht Prunk und Pomp, Macht und Gewalt sind Attribute seiner Herrschaft. Er bringt Heilung, er bringt Versöhnung und Liebe, Weisheit und Gerechtigkeit zeichnen ihn aus. Sein Königreich ist nicht an ein Land oder an einen Thron gebunden. Sein Reich ist in die Herzen der Menschen gegründet. So wie du vorhin sagtest, die Sonne und der Mond, das Licht, Jesus strahlt in uns und wir sind seine Satelliten. Ich fand, das hast du sehr schön gesagt, hier auf Erden, die sein Licht an andere weitergeben dürfen. Du und ich, wir sind Teile seines Reichs. Das drückt sich ja auch schon in seinem Namen aus, Jahwe, unsere Gerechtigkeit. Den Zuhörern von Jeremias müssen die Ohren geklingelt haben. Lautet doch der Name ihres Königs, Zedekia, übersetzt doch Jahwe, meine Gerechtigkeit. Und der ich-bezogenen Haltung des alten Königs steht das Wohl für alle gegenüber. Ist euch der Unterschied aufgefallen? Ist ein Wort. Jahwe, meine Gerechtigkeit. Und der Name von Jesus, Jahwe, unsere Gerechtigkeit. Wie feinfühlig doch Gott dem Jeremia in seiner Botschaft diesen Unterschied schon viele, viele Jahre vorher aufgezeigt hat. Und wir wissen, die Juden, die sind unheimlich schriftgetreu. Die lesen wirklich jeden Buchstaben 10 und 20 Mal vor und zurück. Denen ist es mit Sicherheit aufgefallen, dass da ein Zusammenhang besteht. Die zweite Zeitansage, die ist ein bisschen komplizierter. Ich habe sie mal überschrieben, Gott führt sein Volk zusammen. Seht, es kommen Tage, spricht Jahwe, da wird man nicht mehr sagen, so wahr Jahwe lebt, der Israel aus Ägypten herausgeführt hat, sondern so wahr Jahwe lebt, der die Israeliten aus dem Land im Norden herausgeführt hat und aus allen anderen Ländern, in die er sie vertrieben hatte, dann werden sie wieder in ihrem eigenen Land leben. Wenn wir etwas von Israel lernen können, dann, dass sie mit und von dem Erlebten mit Gott reden und leben können. Die großen Erlebnisse mit Gott werden von Generation zu Generation weitergegeben und sie sind und bilden die Basis für das Gottvertrauen des Volkes. Und eine ganz zentrale Rolle in diesem Bewusstsein des Volkes Israel nimmt dabei der Exodus, der Auszug aus Ägypten ein. Doch das, was Jeremia prophezeit, soll noch viel bedeutender sein. Das zerstreute Volk wird Jahwe wieder zusammenführen und sie werden wieder im eigenen Land wohnen. Zum damaligen Zeitpunkt war ja nur der Verlust von 10 Stämmen zu beklagen. Die Verschleppung des Restes nach Babylon stand ja noch bevor. Wenn wir auf die Geschichte des Volkes Gottes schauen, können wir feststellen, dass ein Teil der Prophezeiung schon eingetroffen ist. Zum einen endete nach 40 Jahren die Gefangenschaft in Babylon und Juda kehrte zurück. Ich habe hier mal so eine Karte gezeigt, die uns ein bisschen ein Bild geben soll von den geografischen Verhältnissen dort. Das Babylonische Reich, wir haben Babylon, ein Stück weiter oben ist Assyrien mit der Hauptstadt Ninive und am linken Rand ist Juda mit Jerusalem. Das war für die damalige Zeit schon ein riesiger Bereich und in diesem großen Bereich war Israel praktisch aufgerieben. Ja, einmal ganz aktuell für die Leute damals, nach 40 Jahren, endete die Gefangenschaft in Babylon. Das Volk kehrte zurück nach Jerusalem, es wurde ein Tempel gebaut, die Mauer wurde gebaut. Also es waren wieder Attribute da, dass man Juda wieder als Volk erkennen konnte. Und zum anderen gründete sich 1948 der Staat Israel und führt die seit dem Jahr 70 in alle Welt zerstreuten Juden wieder in ihrem angestammten Land zusammen. Aber nach wie vor offen ist das Schicksal und der Verbleib der 10 Stämme des damaligen Südreichs. Wären wir genügsam, könnten wir sagen, es ist zwar nicht alles so gekommen, wie Jeremia es voraussah, aber es ist doch besser als gar nichts. Doch Gott macht keine halben Versprechungen. Und das sollten wir uns ganz tief ins Herz schreiben. Gott macht keine halben Versprechungen. Wir lesen im Psalm 33, Vers 4, jetzt. Das Wort des Herrn ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Haben wir alle schon x-mal gehört, diesen Spruch, den können wir praktisch, wenn man uns nachts schüttelt, auswendig aufsagen. Aber ist uns auch die Tragweite von diesem Vers so richtig bewusst? Gott macht keine halben Sachen. Gottes Zusagen gehen oft weit über unseren zeitlichen Horizont hinaus. Und manchmal haben sie neben ihrer unmittelbaren Erfüllung noch eine Dimension in der Zukunft. Und am Ende der Zeiten wird man feststellen, wenn man das dann noch will, dass alle Prophezeiungen und alle Zusagen erfüllt sind. Das ist für uns ganz wichtig zu begreifen. Die Bibel ist voller Prophezeiungen, ist voller Blicke in die Zukunft. Ein Teil davon ist schon eingetroffen und auf einen Teil warten wir noch. Und was das für mich Wunderbare ist, es gibt viele Prophezeiungen in der Bibel, die haben mehr als eine Erfüllung. Die werden einmal erfüllt und die erfüllen sich nochmal. Und wenn Gott sagt, er führt sein Volk zusammen, dann dürfen wir uns nicht mit der halben Wahrheit zufrieden geben. Es sind ja viele, es gibt einen Staat Israel. Nein, er wird, so wie er es in seinem Wort gesagt hat, er wird erst dann wiederkommen, wenn sie wirklich alle da sind. Wir dürfen in unserem heutigen Advent, Advent heißt ja warten und Ankunft, wir dürfen darauf hoffen und warten, dass Jesus der König wiederkommt. Und zwar wird er wiederkommen in einer Form, dass seine Gerechtigkeit nicht mehr nur in unseren Herzen wohnt. Dann ist seine Gerechtigkeit offenbar und gilt für alle. Sein Reich wird dann sichtbar sein und es wird daneben kein zweites Reich geben. In Offenbarung 15, Vers 11 können wir lesen, jetzt ertönte die Posaune des siebten Engels und im Himmel erklangen mächtige Stimmen. Von jetzt an gehört die Herrschaft über die Welt unserem Herrn und dem, den er als König auserwählt und den er als König eingesetzt hat, Jesus Christus. Gott wird für immer und ewig herrschen. Darauf dürfen wir hoffen und warten. Das, was an Weihnachten im Advent vor über 2000 Jahren seinen Anfang genommen hat, das wird sich irgendwann vollenden. Jesus' Zeit auf der Erde ist kein Wimpernschlag der Geschichte, der mal war, an das man gerne zurückdenkt, sondern das, was damals angefangen hat, das wird vollendet werden. Und wir dürfen zum anderen darauf warten und hoffen, dass Gottes Volk gerettet wird. Israel als Ganzes wird allerdings so gerettet werden, wie geschrieben steht. Aus Zion wird der Retter kommen, der alle Gottlosigkeit von Jakobs Nachkommen entfernt. Und der Bund, den ich mit ihnen schließen werde, besteht darin, dass ich sie von ihren Sünden befreien werde. Das können wir lesen in Römer 11, Vers 26. Gott steht zu seinen Verheißungen und zu seinem Plan. Was er zusagt, das wird er auch einhalten. Keiner von uns kennt Gottes Plan. Keiner von uns kann die Zeit ansagen, die Gott dem Jeremias gegeben hat, in ein konkretes Datum fassen. Aber dass bei Gott alles nach einem Plan läuft, das ist gewiss. Und das ist auch unsere eigentliche Adventsbotschaft. Jesus wird wiederkommen als sichtbarer König und er wird uns und sein Volk erlösen. Und wir dürfen voll freudiger Erwartung auf seine Ankunft hoffen. Und diese frohe Botschaft ist auch eine klare Ansage gegen die Stimmung unserer Zeit. Verfallen wir nicht in eine Vogel-Strauß-Politik, wisst ihr, wie der das macht? Der steckt den Kopf in den Sand und dann sieht er nichts. Und was er nicht sieht, das kann ihm natürlich auch keine Angst machen. Ne? Nee, wir sind aufgefordert, unseren Kopf hochzutragen, mit unseren Augen in die Welt zu schauen und vor allen Dingen mit offenen Augen erkennen, wie Gott seinen Plan durchführt. Es gibt unheimlich viele Zeichen, wenn man aufmerksam die Geschehnisse in der Welt betrachtet und dann muss man doch das eine oder andere feststellen, irgendwo steht sowas doch auch schon in der Bibel. Schon bei den Alten, bei Jeremia, aber vor allen Dingen auch in vielen Botschaften im Neuen Testament, wo auf die Zeichen der Wiederkunft, der endgültigen Wiederkunft von Jesus hingewiesen wird. Warten, das ist kein banges Klammern an einen Strohhalm. Und um uns die Wartezeit zu erleichtern, hat er uns ein gutes Gefühl ins Herz gegeben. Sein Heiliger Geist gibt uns die Kraft und die Freudigkeit zum Warten. Und ich möchte schließen mit einem Zitat aus dem Buch Jesaja. Wir haben es heute schon gesungen, hat mich sehr gefreut. Im Lobpreis war gleich das allererste Lied. Wir können lesen in Jesaja Kapitel 40, Vers 31. Aber die auf den Herrn harren, harren, ein altmodisches Wort, harren heißt warten, sehnen, auch darunter leiden, unter der Zeit, die es braucht. Aber die auf den Herrn harren, die kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Ich habe euch ein Bild von einem Adler mitgebracht, es ist ein Seeadler, und wer einmal so einen Seeadler wirklich in der freien Natur gesehen hat, was für ein majestätisches Tier so ein Adler ist und wie der fliegen kann, also das hat mich total fasziniert, die Schwingen, wie er die ausbreitet, ihn interessiert gar nicht, was da unten passiert, er hat sich emporgehoben und er schwebt über den Dingen. Auffahren wie ein Adler. Und das wünsche ich uns für die Adventszeit, dass wir uns dieser Kraft, nicht unsere eigene Kraft, aber dass wir uns dieser Kraft, die uns Gott schenkt, dass wir uns dieser Kraft bewusst sind und immer neu bewusst werden und dass wir den Sprung, diesen Absprung wie der Adler wagen und uns wirklich über die Bedrängnisse und über die schlechten Dinge, die in unserer Welt vorherrschen, dass wir uns darüber erheben können. Amen.